So, und wir sind wieder zurück bei Jugendpresse und Air und dem Interview mit dem Lutz Schellhorn. Willkommen zurück. Wir kommen noch auf den Beruf von Lutz Schellhorn, und zwar ist er Fotograf und macht sehr interessante Sachen. Ich habe gesehen, dass Sie ein sehr interessantes Fotoprojekt gemacht haben, die Chemie der Erinnerung. Könnten Sie dazu was sagen? Um was ging es da?
Ja, die Chemie der Erinnerung ist jetzt genau 10 Jahre alt. Am 6. Dezember ist die eröffnet worden in der Martinskirche. Und bei dem Projekt geht es darum, es gab in Stuttgart einen Platz, von dem aus im Dritten Reich 2.500 Menschen in den Tod geschickt worden sind, sind deportiert worden. Und dieser Platz, der lag da brach in Stuttgart, das war für mich unvorstellbar, als ich davon gelesen habe. Das hat eigentlich gar niemand gewusst, großartig, oder hat sich niemand dafür interessiert. Und die Stiftung Geiststraße hat da ein Mahnmal geplant an dieser Stelle. Und dann habe ich mir gedacht, das muss ich irgendwie festhalten noch, weil das alles nur original war, diese Gleise und so. Eine Rampe war dran und Prellböcke. Und dann habe ich das über 4 Jahreszeiten fotografiert, wie das dann wieder zugewuchert ist. Und Brombeerbüschen, also wieder gerodet worden. Das waren halt alles Eisenbahnbilder im Endeffekt, also von Schienen und Prellböcken. Und habe den Stefan Mellmann kennengelernt. Der Stefan Mellmann ist auch Fotograf und Künstler. Und wir haben dann zusammen darüber gesprochen und dann die Idee gehabt, dass wir diese Schienenbilder von Digitalaufnahmen dann umlegen in Dias. Das geht auch. Man kann also im Labor aus der digitalen Datei ein Dia anfertigen lassen. Kennt ihr das überhaupt noch?
Dias? Ja, klar, ja.
Ja, viele kennen es nicht mehr. Und, also viele junge Leute. Und wir haben dann diese Dias unter den Gleisen vergraben, um zu sehen, sinnbildlich, was die Erde, die das alles erlebt hat, die das alles gesehen hat, was damals passiert ist, was die auf diese Bilder schreibt. Und die Dias sind halt einfach verfault da unten. Also die sind, das war eine ziemlich kontaminierte Erde da unten in diesem Nordbahnhofbereich. Und dann haben sie die Farbschichten aufgelöst. Ich habe das dann wieder gescannt, auf so einem Leuchttisch getaped, so plan, wie es irgendwie ging, und wieder abfotografiert, also nicht gescannt, sondern abfotografiert. Und das sind ganz bizarre Geschichten in die Bilder geschrieben jetzt. Und die stehen da unten an der Martinskirche gegenüber von dem Mahnmal, das da jetzt steht, das heißt Zeichen der Erinnerung. Schräg gegenüber, wie so ein kleines Wäldchen, kurz vor den Wagenhallen, da stehen die Bilder seit 10 Jahren jetzt im öffentlichen Raum, in der Größe von 1,50 Meter mal 1 Meter. Und im Augenblick sieht es ganz irre aus, weil alles komplett zugewachsen ist. Jetzt wieder so Dornröschenschlaf irgendwie. Ein paar Idioten haben auch das eine oder andere Bild angeschmiert. Und ich mache dort eigentlich jedes Jahr Führung mit Schulklassen und zum Thema Deportation. Und wir schauen uns dann drüben auf dem Zeichen der Erinnerung dann die ganzen Namen an. Da stehen 2.500 Namen. Dann 20 Mal dasselbe Familiennamen hintereinander, dann kann man sich dann mal irgendwie versuchen, sich zu verbildlichen, wer Oma, Opa, Enkel, wie viele Leute aus einer Familie da deportiert worden sind. Und dann gehen wir rüber und zu den Bildern und schauen uns das an, und wir essen manchmal auch zusammen oder arbeiten zusammen an dieser Ausstellung, indem wir zusammen wieder das Gelände wieder roden, dass man wieder drüber laufen kann. Und ich erzähle dann halt so in meiner Straßensprache, versuche ich den jungen Leuten das zu verbildlichen, wie 200 Mann, Frau, Kinder in einen Viehwaggon gepfercht werden und sind dann 3 Tage unterwegs nach Polen, ohne Essen und ohne Toilette auch. Das heißt, wenn einer auf Toilette muss, dann macht er halt in den Wagen zwischen die Leute rein. Also, dass man sich das mal so ein bisschen verbildlicht, auch was damals alles passiert ist, zu was Menschen fähig sind. Und es ist eine schöne Geschichte, weil die jungen Leute, für die ist es dann, wenn man da zusammen gearbeitet hat den ganzen Nachmittag, ist es dann ihre Ausstellung mit. Die gehen dann also mit ihren Eltern dann nochmal da runter oder mit ihren Freunden und schauen sich das an und identifizieren sich damit. Und da hatte ich schon alle möglichen Klassen, also ich hatte immer eine, ich darf das glaube ich heute nicht mehr sagen, das ist glaube ich schon politisch wieder nicht korrekt, schwer erziehbare Jugendliche, ich weiß nicht, wie die heute heißen. Ich hatte einmal eine vorwiegend muslimische Klasse da, das war auch ganz toll, und manchmal auch eine Abiturientenklasse schon gehabt, also ältere Schüler. Und das ist jetzt 10 Jahre alt, ist eigentlich auch meine wichtigste Arbeit, und ich will jetzt mal versuchen, ob man das jetzt neu installieren, also die Bilder jetzt auch mal austauschen, weil die ja 10 Jahre jetzt auch schon in der Sonne stehen und sich erstaunlich gut gehalten haben. Ja.
Sehr tolles Projekt. Danke, dass Sie da drüber berichtet haben.
Gerne.
Dann haben Sie noch ein Bildband Stuttgart Hauptbahnhof 1/21 mit den Bildern des Hauptbahnhofs vor Beginn der Arbeiten zur S21. Wie ist denn Ihre Meinung? Waren Sie für oder gegen Stuttgart 21?
Ich bin ja kein Bahnfahrer. Also ich fahre ja erst ungern Bahn oder nie Bahn. Ich kannte den Bahnhof aus meiner Schulzeit noch oder aus meiner Kindheit, als wir noch, da musste man noch, glaube ich, 5 oder 10 Pfennig zahlen, damit ich überhaupt rein konnte. Und ich hatte mein Atelier an der Bahndirektion. Da war dieses Rocker 33, da ist, oder die ihr vielleicht kennt, drin war. Also gegenüber dieser riesengroße Bau. Da hatte ich mein Atelier drin und praktisch den ganzen Tag auf den Bahnhof geschaut. Und ich habe mich da auch immer rausgehalten aus dieser Stuttgart 21-Diskussion, obwohl ich heute auch sagen muss, es ist ein irrsinniges Projekt. Mich kotzt bloß die ganze Zeit an, dass ich da durch Stuttgart jedes Mal eine andere Straße fahren muss. Ein Verkehr und Gestank und weiß der Teil was. Aber ich habe mich mit dem Fotoprojekt da rausgehalten. Ich wollte einfach den Bahnhof nochmal festhalten, diesen alten Saurier, also Kopfbahnhöfe sind ja wie so alte Saurier, die aussterben, genauso wie die analoge Fotografie, vor allem die Großformatfotografie. Ich habe den Bahnhof ja mit dem Großformat fotografiert, das heißt, es sind diese Kameras mit den Ziehharmonikas, wo man mit so einem Tuch noch drüber und mit Lupe und dann hat man Negativ 4x5 Inch, also circa 10x15 cm großes Negativ. Das bringt natürlich tierische Ergebnisse, so ein Riesennegativ. Und ich wollte diese zwei alten Saurier, die aussterben, also die analoge Fotografie und die Kopfbahnhöfe, weil man immer schnell von A nach B muss, deswegen braucht man jetzt Durchgangsbahnhöfe, und man muss ganz schnell 100.000 Fotos machen können, deswegen hat jeder jetzt eine Digitalkamera mit 10 Bilder pro Sekunde. Und ich brauche für so ein Foto mit der Fachkamera brauche ich eine Stunde ungefähr. Ich muss Licht messen, ich muss Einstellungen machen, ich habe das Bild auf dem Kopf stehen, wenn ich es anschaue, ich muss also umdenken und seitenverkehrt auch noch. Und so habe ich den Bahnhof fotografiert und ich habe den Bahnhof fotografiert mit allen seinen Facetten und Seiten. Da hat es sehr schöne Seiten und da hat es richtig verratzte Seiten. Der Bahnhof war ja richtig runtergewirtschaftet. Und ich hatte dann mal irgendwie im Stuttgarter Rathaus da nach Geld gefragt und da gab es also eine Sitzung mit Beamer-Show, schön die Fotos auf dem Beamer an der Wand ganz groß und alle haben geklatscht, alles tolle Bilder und die eine Partei hatte dann Bedenken, weil es viel zu emotional war. Die anderen, die haben Angst gehabt vor den verratzten Bildern und so weiter und so fort. Keiner hat mich gefördert oder unterstützt. Und daran sieht man auch, wie zerrissen diese Stadt durch dieses Projekt auch ist. Und das Buch ist ja schon lange ausverkauft. Und ich wollte es jetzt neu verlegen. Ich habe 2 Verlage, die daran interessiert waren und die haben das geprüft und die haben auch gesagt, das macht im Augenblick keinen Sinn, weil die Stadt eben immer noch zu viel pro contra ist. Wir müssen mal abwarten, bis der neue Bahnhof fertig ist und dann kann man diesen alten Bahnhof nochmal schön als Kunststückbuch publizieren.
Das kann aber wahrscheinlich noch eine Weile dauern, genau. Ja. Jetzt würde ich gerne noch die Frage in die Runde geben. Hat vielleicht jemand von euch noch eine Frage an den Herrn Schellhorn?
Ich hätte noch eine Frage, und zwar, gibt es denn neben der berühmten Harley Davidson auch andere, sagen wir mal, anerkannte Motorräder, die man auch fahren darf im Club?
Es gibt bei uns einige Leute, die auch andere Motorräder fahren, zusätzlich zur Harley in der Regel. Ich bin ja auch einer, also wenn ich das Geld hätte zum Beispiel, hätte ich schon lange eine 750er Ducati SS, eine Desmo, oder ich hätte eine alte Guzzi oder eine alte Triumph wieder, was ich früher gefahren bin. Das sind alles großvolumige Motoren, die einfach vom Klang her unheimlich schön sind.
Was wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer BMW ankommen würde?
Oh, wir haben einen Bruder in Amerika, der fährt, seit ich ihn kenne, der ist noch länger im Club als ich kenne ihn jetzt seit 35 Jahren, fährt der BMW.
Ach.
Ja.
Und das ist okay? Oder gibt es da auch manchmal witzige Kommentare?
Ja, dazu? Der wird sich bestimmt das eine oder andere anhören müssen, das ist schon klar, aber er steht dazu und er fährt BMW.
Naja, es gibt ja bei den Hells Angels trotzdem Auseinandersetzungen, Stichwort Aygün Mucuk, der ja dieser Krieg zwischen den deutsch- und türkischstämmigen Hells Angels in Gießen, wo es ja auch Probleme gibt und nicht zu vergessen der Bandenkrieg mit den Los Bandidos, wo man auch immer wieder von Problemen hört, die natürlich nicht zwangsläufig was mit den Stuttgart Hells Angels zu tun haben, aber die natürlich mit dem Namen Hells Angels verbunden werden. Da frage ich mich, wenn sie denn eigentlich nichts mit diesem schlechten Image der Hells Angels zu tun haben wollen, wäre es da nicht eine Option, die Angels zu verlassen und wieder einen Club, wie sie am Anfang hatten, wie diesen Hammers of Hell zu gründen mit all den Stuttgarter Mitgliedern und sich quasi von diesem alten Image loszulösen?
Ja, also ich meine, die Einführung war ja schon mal grundlegend falsch. Es gibt keinen Krieg zwischen türkischen und alten und Oldschoolern und weiß der Teil, was da alles reininterpretiert wird. Das gibt's nicht. Das findet nicht statt. Was da in Gießen genau passiert, das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Da bin ich auch nicht dabei gewesen. Wir sind ja alles eigenständige Charter in Deutschland und aber die Frage war ja, war mir das nicht aus, das ist mir schon mal gestellt worden. Also ich meine, ich bin ja einer, ich wusste in meinem Leben immer, was ich will. Und ich habe es immer mit Herzblut getan. Und ich lebe die Ideologie, meine Kinder leben sie auch. Mein Sohn ist ja, wie gesagt, in der Zwischenzeit auch im Club. Ich freue mich unheimlich, dass wir so viele tolle junge Leute bei uns im Club haben. Und warum soll ich mein Leben und meine Ziele, was ich mir immer vorgestellt habe, für was ich 35 Jahre jetzt gekämpft habe, auch, warum soll ich das aufgeben wegen ein paar Vollidioten, die irgendwie auf Gedeih und Verderb raus versuchen oder was kaputt machen bei uns? Warum soll ich das machen? Also dann kümmere ich mich lieber darum, dass das mal irgendwann wieder so wird, wie es mal war. Na, aber warum soll ich den Club verlassen? Ich bin in dem Club sehr glücklich und in dem Club, so wie ihn ich kenne und wie ihn wir leben und alle Randerscheinungen außenrum, da muss man dran arbeiten, irgendwie so gut es eben geht. Es ist halt nicht einfach, weil wir, wie gesagt, lauter autonome Charter sind. Ja.
Aber das heißt, Sie stellen sich klar gegen diese andere Richtung bei den Hells Angels, die sagt, wir benutzen den Club zum Beispiel.
Das ist keine andere Richtung, das wäre weit überzogen. Es gibt vereinzelte Leute, die in den Clubs, das ist ja nicht bloß bei uns, das ist ja überall so, das ist ja irgendwo in der ganzen Szene gerade so. Es gibt vereinzelte Leute, die Ideologie gar nicht kennen, die gar nicht leben, die aus was für Gründen auch immer in die Clubs reingekommen sind, die werden sich auch wieder verabschieden.
Okay, dann vielleicht noch eine persönliche Frage zum Abschied. Sie haben ja vorher gesagt, Freiheit ist futsch.
Ne? Ja.
Gibt es aber für Sie jetzt in dieser neuen Zeit, in dieser Zeit, die sich stark gewandelt hat im Vergleich zu früher, auch Dinge, die sich positiv verändert haben?
Ja, in meinem Leben hat sich einiges auch positiv verändert. Ich habe auch viel dazugelernt, so ist es nicht. Ich habe auch andere Interessen wie die Fotografie jetzt. Das war ja früher mein Hobby und ist jetzt sehr viel intensiver. Und ja, eine neue Freundin habe ich auch, aber sehr positiv. Und, ich schau mal. Gelassen in die Zukunft.
Okay.
Ich hätte noch eine letzte Frage. Sie haben ja gerade von dem Versuch gesprochen, wo Frauen kurz noch Mitglied waren. Mhm. Mich als Frau persönlich interessiert das sehr. Warum hat das nicht geklappt?
Das weiß ich nicht. Da war ich noch viel zu jung. Da war ich auch noch nicht dabei.
Okay, und darüber wird jetzt nicht mehr gesprochen?
Nee, da wird nicht mehr drüber gesprochen. Das war damals eben, wie gesagt, aus was für Gründen auch immer gab es das. Und es hat nicht funktioniert. Und jetzt ist es halt seit ich denken kann, es ist ein Männerclub. Aber ich finde es ja auch nicht unbedingt verwerflich. Es gibt ja auch Frauenclubs und Vereinigungen und es gibt auch noch genug andere. Uns wird es halt immer irgendwie vorgeworfen, so, ne? Wir wären Machos oder ist der Teufel was, aus was für Gründen. Aber es macht halt einfach keinen Sinn. Ich habe es mal bei der Weisberger mal exakter ausgeführt, das will ich aber nicht wiederholen.
Okay, dann schaue ich mir das Video nochmal an.
Okay, super. Vielen Dank für das Interview. Wir haben uns jetzt auch ziemlich verquatscht. Deswegen gibt es dann im Januar einen Teil 2 Freiheit auf Rädern. Und die Hilal macht jetzt weiter mit der Abmoderation.